NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. August 2005. Die Entdeckung des größten Bankraubs in Brasilien.
Das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten. Dieser Bankraub hat sich tatsächlich ereignet, heute vor genau 5 Jahren.
In den Hauptrollen
die drei Gauner.
Antonio Josevin Alves dos Santos.
Weil er hellhäutig ist, auch O Alemão, der Deutsche, genannt.
Luis Fernando Ribeiro.
Kurz Fernandinho oder einfach der Boss. Vom Elendsviertel zum steinreichen Drogendealer aufgestiegen.
Moisés Teixeira da Silva.
Kurz der große Maulwurf, seit er mit über 100 Häftlingen durch einen Tunnel aus dem Gefängnis ausgebrochen ist.
Auf der anderen Seite die Gesetzeshüter.
Antonio Celso dos Santos.
Kommissar der Bundespolizei und
Luis Danches.
Von der Kripo Fortaleza des Bundesstaates Ceará im Norden Brasiliens. Einige der rund 200 weiteren Beteiligten werden im Laufe der Geschichte eingeführt.
Fortaleza im Norden Brasiliens, 8. August 2005.
Montagmorgen, 8 Uhr. Luis Danches will gerade seinen Dienst antreten, als ein Anruf vom Chef der Bundespolizei seine Arbeit komplett auf den Kopf stellt. Am Wochenende, so die Nachricht, haben Gangster den Tresorraum der Zentralbank ausgeräumt und rund 164 Millionen Reais erbeutet, etwa 55 Millionen Euro. Es ist der größte Bankraub in der Geschichte Brasiliens. Polizist Luis Danches ist als Erster am Tatort. Ihm ist sofort klar:
Die Gruppe, die diesen Raubzug durchgezogen hat, den Jahrhundertdiebstahl weltweit, muss eine sehr spezialisierte Truppe sein, was es der Polizei erschwert, sie zu identifizieren und sie in die Hände zu bekommen.
Welches Ausmaß der Fall annehmen wird, ahnt Luis Danches zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Ermittlungen sollen sich Jahre hinziehen. Sie gleichen einem Mosaik, in dem Steinchen für Steinchen nur mühsam zusammenkommt. Eine erste Bestandsaufnahme ergibt, die Ganoven haben einen 78 Meter langen Tunnel gegraben und sind durch den Stahlbetonboden in den Tresorraum eingestiegen. Sie haben sämtliche Hightech-Sicherheitssysteme überlistet und die drei Überwachungskameras mit Holzpaneelen verstellt. Das heißt, kein Alarm, keine Beweisbilder. Mehr noch, neue Banknoten ließen sie zurück. Sie nahmen nur gebrauchte, nicht registrierte 50-Real-Scheine mit, die in den folgenden Tagen aus dem Verkehr gezogen und geschreddert werden sollten.
Ich dachte eigentlich, das wäre Geschichte und dass solche Summen allenfalls noch in Geldtransportern zu bekommen seien. Das fand ich schon auch beeindruckend. Das ist ja auch etwas ganz anderes, als wenn ich mit einer Waffe in der Hand in eine Filiale gehe und sage, man soll mir das Geld geben, sonst schieße ich.
Dr. Klaus Schönberger von der Zürcher Hochschule der Künste befasst sich in einem Forschungsprojekt mit dem Phänomen Banküberfall. Noch am Vormittag jenes 8. August beginnt in Fortaleza ein Wettlauf mit der Zeit. Das Spezialteam der Bundespolizei entdeckt einen professionell gebauten Tunnel. Er ist mit fast 1000 Holzpaneelen verkleidet, mit elektrischem Licht, einer Belüftungs- und einer Gegensprechanlage ausgestattet. Unterirdische Wasserrohre und Kabel haben die Gauner geschickt umgraben.
Da braucht man ja Ingenieurwissen, um so etwas sicher durchzuführen. Dann natürlich auch, um die vielen Geldsäcke oder das Geld da rauszubringen, bedarf es sozusagen handwerklicher, planerischer Fähigkeiten. Das ist das, was sozusagen natürlich auch die Faszination ausmacht.
Die Nachricht vom Millionen-Coup verbreitet sich in Windeseile in der ganzen Welt. Schmunzeln prägt die Berichterstattung der Medien.
Bewunderung bei allen Brasilianern, vor allem bei den Bauarbeitern. Das war ganz schön gewagt, sagen die Männer. Mit Sicherheit gut geplant von Leuten, die ihr Handwerk verstehen.
Ein Traum, sagen viele Brasilianer. Das ist dann mehr als nur Schadenfreude, das ist schon fast echte Bewunderung.
Polizei und Zentralbank wollen sich bislang nicht zu der Blamage äußern.
Jeder, der eine Handtasche raubt oder eine Tankstelle überfällt, wird gesellschaftlich nie diesen Status eines Bankräubers bekommen. Es ist auch dieser Punkt von den kleinen Leuten, sich gegen diese Welt zur Wehr zu setzen. Der Bankräuber, das ist einer von ihnen, der sein Leben in die eigene Hand nimmt und der versucht, sozusagen, sich aus seiner Misere zu befreien.
Doch Dr. Schönberger warnt vor Verklärungen. Was hier anfangs wie ein Schildbürgerstreich erscheint, entpuppt sich als knallharter Krimi mit allen Zutaten. Erpressung, Entführung und Mord.
Fortaleza am 8. August gegen 10 Uhr.
Das Tunnelende liegt in einem Haus, einen Block von der Bank entfernt. Wände und Böden sind mit Löschkalk bestreut, um Fußspuren und Fingerabdrücke unbrauchbar zu machen.
Wie kann es sein, dass niemand gesehen hat, wie der Sand hier weggeschafft wurde?
Fragt sich mancher Nachbar. 3 Monate vor dem Coup hatten die Gangster das Haus angemietet und eine Scheinfirma eingerichtet. Eine Gärtnerei mit Spezialgebiet. Kunstrasen für Fußballplätze. So fielen die großen LKW-Ladungen mit dem Aushub nicht sonderlich auf. Alles war präzise geplant. Das Haus wurde grün angestrichen, eine Markise mit der Aufschrift Grama Sintetica, also Kunstrasen, angebracht und Baseballmützen mit dem Firmenlogo als Werbegeschenk verteilt. Selbst im örtlichen Branchenbuch hat sich die Firma eintragen lassen. Die drängendste Frage für Luis Danches aber bleibt, wie konnten sie die rund 3,5 Tonnen schwere Beute unbemerkt wegschaffen?
Wir haben sofort alle unsere Polizisten angewiesen, Kontrollpunkte zu errichten. Nicht nur auf unseren Bundesstraßen, sondern auch auf den Landstraßen, den See und auf den Flughäfen.
10. August 2005.
Die Aufnahmen der Flughafenkameras belegen, dass bereits am Sonntag 7 Männer von Fortaleza nach Sao Paulo geflogen sind. Die Tickets hatten sie bar bezahlt, ausschließlich mit 50 Reais-Noten. Unter ihnen auch 2 der meistgesuchten Kriminellen Brasiliens, O Alemão, der Deutsche, und der große Maulwurf. Beide sind der Polizei bestens bekannt.
Das ist der Typ Verbrecher, dessen Leben sehr früh mit Kriminalität in Berührung kam. Er hat wenig Kultur, keinen Schulabschluss und ist mit Verbrechen groß geworden, mit Brieftaschenklau, Überfällen, und das wurde von Mal zu Mal größer.
Es verdichten sich die Hinweise, dass Schwerstkriminelle am Werk waren.
19. September 2005.
Auch Profis machen Fehler. Die Spezialeinheit findet im Tunnel eine benutzte Handykarte und kann daraufhin das Mobiltelefon ihres Besitzers anzapfen. Die Spur führt zu einem Haus am Stadtrand von Fortaleza. Beim Übergriff kann die Polizei noch 4 weitere Männer verhaften. Sie sind gerade dabei, Bündel von 50 Reais-Scheinen mit Banderolen der Zentralbank aufzuteilen. Gesamtwert 12,5 Millionen Reais.
Man muss einfach wissen, dass die Leute die Klappe nicht halten, jedenfalls nicht in diesem Milieu.
Die Verhöre der 5 Männer führen zu Luis Fernando Ribeiro, kurz Fernandinho, oder auch der Boss. Er war der 2. Kopf der Bande und fungierte als Financier. Etwa 500.000 Reais hat der Coup im Vorfeld verschlungen. Miete, Verpflegung, Ausstattung der Scheinfirma, Schutzkleidung.
8. Oktober 2005.
Genau 2 Monate nach dem Raub verlässt Fernandinho ein Nachtlokal in Sao Paulo. Er wird überwältigt, in ein Auto gezerrt und entführt. Die Familie zahlt 2 Millionen Reais Lösegeld, doch Fernandinho kommt nicht frei. 13 Tage später wird seine Leiche gefunden.
In Sao Paulo oder in Rio de Janeiro, da herrscht Ausnahmezustand. Ja, da ist Slum, Bronx hoch 10. Ja. Es herrscht das Gesetz der Gewalt. Das hat alles nichts mit Eleganz, mit romantischen Kriminellen oder Gentleman-Dieben zu tun.
Von den 13 Millionen Einwohnern Sao Paulos leben etwa 10 Millionen in Elendsvierteln. Auch Fernandinho war hier in einer der berüchtigsten Favelas aufgewachsen, schon als Kind in Drogengeschäfte verwickelt und zum Auftragskiller aufgestiegen. Mit seinen 26 Jahren soll er bereits weit über 100 Menschen getötet haben. Seine Einnahmen steckte er in Projekte wie Fortaleza. Die vielen geraubten Millionen mobilisieren nicht nur die kriminelle Energie von Verbrechern, sondern auch die von Polizisten. Denn Beamte der ermittelnden Staatspolizei hatten sich von einer konkurrierenden Bande Krimineller schmieren lassen und räumten Fernandinho aus dem Weg. In Brasilien keine Seltenheit, so eine brasilianische Gerichtsreporterin.
Bei der Polizei gibt es viel Korruption. Ihre Gehälter sind lächerlich. Oft wissen sie, wo sich der Verbrecher aufhält, doch sie nehmen ihn nicht fest. Das Schmiergeld ist zu verlockend.
Wenig später wird einer der mutmaßlichen Entführer Fernandinhos tot aufgefunden, zerstückelt und zu großen Teilen verbrannt. Eine deutliche Handschrift der PCC, einer der einflussreichsten Mafia-ähnlichen Organisationen Brasiliens. Sie hatten ihr Mitglied Fernandinho gerecht.
Das sind Dinge, die alle darauf hinweisen, dass man den populären Mythen nicht auf den Leim gehen soll. Dieses Milieu ist ja nicht so toll und so nett, wie man das dann vielleicht in diesen Filmen präsentiert bekommt.
Oktober 2005.
Ein anonymer Anruf führt die Kripo zu einem ehemaligen Wachmann der Zentralbank. Für eine stolze Summe hatte er detaillierte Informationen und den Grundriss des Tresorraums besorgt. Seine Frau wird daraufhin von 10 als Polizisten verkleideten Männern entführt. Unter Androhung, ihre Kinder zu ermorden, verrät sie das Geldversteck. PVC-Rohre, die in ihrem Heimatdorf vergraben waren. Ein weiterer anonymer Hinweis führt zu einem Tunnelbauer. Nach seiner Festnahme liefert er konkrete Details über Organisation, Rollenverteilung und den Ablauf des Tunnelbaus.
Um die Erde herauszuschaffen, haben wir ein paar große Plastiktonnen aufgeschnitten und wie kleine Bergwerksloren mit Seilzügen durch den Tunnel gezogen.
Durch seine Aussage steht auch sicher fest, dass die PCC als Drahtzieher im Hintergrund agierte. Als es 2006 zu einem ersten Gerichtsprozess kommt, ziehen die Zeugen ihre Aussagen zurück, aus Angst, die Verhandlung nicht zu überleben. Die Ermittlungen geraten ins Stocken.
1. September 2006.
Bei einem in Porto Alegre im Süden Brasiliens geplanten Bankraub gehen den Ermittlern gleich 26 Männer ins Netz. Ganz im Stil von Fortaleza graben sie einen 80 Meter langen Tunnel und werden wenige Meter vor dem Ziel verhaftet. Auch hier, so wird gemutmaßt, ist Oalemao beteiligt.
25. Februar 2008.
Nach mehr als 2,5 Jahren spüren Polizisten den Deutschen auf. Er ist auf einer Farm namens Rancho Fundo untergetaucht, 130 Kilometer von Brasilia entfernt. Ein isolierter Ort in einer Art Wüste. Ein fast perfektes Versteck, bemerkt Polizeikommissar Dos Santos.
Der Deutsche war der große Mentor. Die Person, die im Polizeijargon die Tonbänder, also die privilegierten Informationen erhielt. Er lebte im Bundesstaat Ceará, hatte Kontakt mit den Menschen dort, darunter auch ein Bürgermeister und ein ehemaliger Wachmann der Bank.
Die drei Köpfe des Banküberfalls hatten die Beute zunächst gedrittelt und sie dann nach eigenem Ermessen verteilt. Der Deutsche hat mindestens 10 Millionen Reais eingesteckt und sich neben der Farm davon ein Haus in Brasilia gekauft, sowie ein Ladengeschäft und zwei Tankstellen.
Es ist für mein Kind, meine Frau, meine Mutter. Meine Familie ist mir das Wichtigste. Ohne sie hätte ich mir in einem anderen Land mit dem Geld ein schönes Leben gemacht. Aber ich konnte sie nicht zwingen, mitzukommen. Sie haben ja nichts verbrochen.
Oalemao wurde zu einer fast 50-jährigen Haftstrafe verurteilt. Vor wenigen Wochen, im Juni 2010, gibt er aus dem Gefängnis heraus ein erstes Interview, das live auf einer Großleinwand in einer brasilianischen Unterhaltungsshow übertragen wird.
Ich bin mir bewusst, dass ich ein Verbrechen begangen habe, das in der ganzen Welt für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber ich habe niemanden verletzt, keinen Kampf bis aufs Blut geführt. Es gibt keine Opfer.
Oalemao sitzt in einem Sicherheitsgefängnis. Den zweiten Kopf des Führungstrios, Fernandinho, haben korrupte Polizisten umgebracht. Der dritte, der große Maulwurf, wurde erst im Juli 2009 überführt, vor laufender Kamera. Von seinem Anteil der Beute habe er Polizisten geschmiert und sich zur Tarnung Haare in seine Glatze implantieren lassen. Seine Festnahme in einer Tiefgarage kommentiert er spöttisch.
Ich glaube, ihr wolltet mich gar nicht kriegen, oder? Ich habe Sao Paulo in all der Zeit nie verlassen.
Bis heute wurden 122 Personen festgenommen. 36 von ihnen waren unmittelbar am Raub beteiligt. Der Bürgermeister von Boa Viagem, der Heimatstadt von Oalemao, rund 250 Kilometer von Fortaleza entfernt, wurde zu 40 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 3,8 Millionen Reais verurteilt. Er hatte sich an der Finanzierung des Überfalls beteiligt. Erst ein Drittel der gesamten Beute ist bislang aufgetaucht.
Was mit dem Geld passiert ist, wird kaum herauszufinden sein. Vielleicht wurde es längst eingeäschert und verbrannt.
Das meiste Geld, so wird vermutet, ist irgendwo in Brasilien vergraben und in die kriminellen Kanäle der PCC geflossen.
Nachklapp. Zurzeit wird der Millionen-Coup des Jahrhunderts in Brasilien fürs Kino verfilmt. Und die Realität arbeitet an weiteren Stoffen für Drehbücher. So hat eine Räuberbande nahe Sao Paulo vor wenigen Wochen via Abwassersystem einen 400 Meter langen Tunnel zur Hauptfiliale der Banco do Brasil gegraben. Nur noch eine Mauer trennte sie vom Untergeschoss der Bank, als sie aufflogen. Der Überfall sollte während des Fußball-Weltmeisterschaftsspiels Brasilien gegen Portugal erfolgen. Eine Verbindung zur PCC und dem Deutschen ist nicht ausgeschlossen, denn große Coups werden in Brasilien meist mit eingeschmuggelten Handys aus den Gefängnissen heraus gesteuert.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an die Entdeckung des größten Bankraubs in Brasilien heute vor 5 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die große Hungersnot im Jahr 1195.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.